ich würde sagen, dass wir in dieser starken Spezialisierung, wie wir sie haben, dass wir uns eben ausschließlich auf Kunstmarktakteure konzentrieren, dass es da keine vergleichbare Institution weltweit gibt.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesbach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Seit wann handeln Menschen eigentlich mit Kunst? Wie hat der Markt sich konstituiert, organisiert und dann über die Jahrhunderte immer wieder verändert? Fragen wie diesen spürt ein Institut mit dem Namen ZADIK in Köln nach. Die Kunsthistorikerin Nadine Oberste-Hettelbeck ist die Direktorin. Außerdem ist sie heute bei uns zu Gast und erzählt uns, mit welchen Menschen, Fragen und Nachlässen sie täglich beschäftigt ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Oberste-Hettelbeck, mögen Sie sich als erstes vielleicht einmal selber vorstellen, wer Sie sind, woher Sie kommen und was Sie machen?
Ja, ich bin von Haus aus Kunsthistorikerin und bin jetzt seit 2020 Direktorin des ZADIK. Das ist die Abkürzung für Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung. Wir sind ein wissenschaftliches Institut der Universität in Köln und beschäftigen uns eben mit der Geschichte des Kunstmarktes. Und hier bin ich sowohl in der Lehre in den kunsthistorischen Studiengängen involviert, konzipiere mit dem Team gemeinsam Ausstellungen. Wir geben Publikationen heraus und bewahren und machen Archive des Kunstmarktes zugänglich.
Bevor wir darauf noch näher eingehen, vielleicht noch kurz zu Ihnen selber. Wollten Sie denn schon immer im Bereich Kunst arbeiten? Sind Sie Kölnerin eigentlich?
Nein, ich bin keine Kölnerin, okay. Aber man hört es vielleicht, ich bin Rheinländerin.
Ja.
Also von daher fühlt sich Köln sehr vertraut an. Ich habe aber tatsächlich vorher lange Zeit in Düsseldorf gewohnt und dort auch studiert, habe mich dort promoviert auch in der Kunstgeschichte, hatte dann verschiedene unterschiedliche Standorte, wo ich auch gewohnt und gelebt habe, aber bin dem Rheinland immer verbunden geblieben. Und Kunst hat mich eigentlich schon immer interessiert, von Kindheit an. Ich habe so ein paar Erlebnisse, die mir noch besonders in Erinnerung geblieben sind.
Ja, erzählen Sie eins vielleicht?
Ja, wir sind mit meinen Eltern beispielsweise sehr häufig nach Frankreich in den Urlaub gefahren, ja. Vorzugsweise in die Normandie. Und dann sind wir, als ich noch relativ klein war, zu Mont-Saint-Michel gefahren. Und ich weiß noch ganz genau, wie das für mich war, sozusagen dort hochzugehen. Und dann in der Michaelskirche sozusagen haben wir eine Führung bekommen und haben uns das angeschaut. Und der Blick über das Watt, wenn man so möchte, das Meer dort.
Das ist unfassbar, ja.
Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und gerade dieses Zusammenspiel auch von Architektur, Kunst, umgebende Natur, das hat mich sehr stark mitgenommen schon als Kind und ich fand das immer sehr spannend, wobei ich dann später mich mehr sozusagen auf ja, den Kunstmarkt konzentriert habe und die Einflüsse, die er auch hat auf die Entstehung von Kunst, auf das Werden von Kunst und vieles mehr. Also sozusagen aus der klassischen Kunstgeschichte, wo es um Fragen ja, des Bildwerdens geht und des Bildinterpretierens und der Analyse. Und dann sozusagen stärker noch auf die Rahmenbedingungen geschaut habe.
Ja, Sie haben es schon erläutert. Sie sind Direktorin des ZADIKs und Sie haben auch schon gesagt, wo, also was sich hinter diesem Akronym verbirgt, Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung. Seit wann gibt es dieses Institut und wie ist es überhaupt entstanden?
Das ZADIK gibt es relativ lange schon. 1992 wurde es vom Bundesverband der Deutschen Galerien und des Kunsthandels begründet. Grund war damals, dass man einen Ort suchte, an dem die Archive der Kunsthändler und Kunsthändlerinnen, der Galeristen und Galeristinnen aufbewahrt und auch für die Forschung zugänglich gemacht werden sollte. Und da fand man zunächst in Bonn einen guten Platz in der Bundeskunsthalle. Dort hatte man ein kleines Büro und kleinere Bereiche in einer Fahrregalanlage für die ersten Archivbestände, die gesammelt wurden. Und das Ganze ist dann aber sehr umfangreich geworden und gewachsen. Und dann ist es schließlich nach Köln gekommen. Dafür hat die damalige Kulturdezernentin, das war die Marie Höhlenkrämer, auch mitgesorgt und die SK-Stiftung hat sehr viel auch gefördert über viele Jahre hinweg, weil der gemeinnützige Verein natürlich immer sozusagen seine Gelder selbst besorgen musste. Und parallel zu dem Anwachsen der Archive und der Aktivitäten, der Ausstellungen, hat man dann auch überlegt, wie man den Verein vielleicht nochmal auf andere Füße stellen kann. Und dann kam es dazu, dass eben 2020 ein Wandel einsetzte und das ZADIG ein universitäres Institut geworden ist. Und seither arbeiten wir eben als Teil der Universität zu Köln, sind Teil der Philosophischen Fakultät dort und letztendlich haben sich die Inhalte unseres Sammlungsgebietes aber nicht verändert. Also wir sammeln weiterhin die Archive von Galerien und Kunsthandlungen, von auch Kunstauktionshäusern, aber auch von KunstkritikerInnen, von SammlerInnen, von FachfotografInnen und allen Personen, die eben sich im Kunstmarkt, im Kunstsystem bewegen.
Und das sind Nachlässe vor allem oder sind es sogar auch aktuelle Archive? Wie setzt sich Ihr Bestand zusammen?
Das ist sehr unterschiedlich. Früher würde ich sagen, waren es häufiger Nachlässe, die wir bekommen haben oder sagen wir mal zumindest zum Ende der beruflichen Tätigkeit hin. Also wenn eine Galerie ihre Türen geschlossen hat, dann hat man sich darüber Gedanken gemacht, was machen wir mit unserem Archiv, wo ist es am besten aufgehoben? Mittlerweile, und darauf versuchen wir auch immer stärker Einfluss zu nehmen, versuchen wir zu überzeugen, uns schon Vorlässe anzuvertrauen. Und wenn es eben auch nur Teile davon sind. Das heißt, es ist viel sinnvoller, wenn wir das Archiv einer Galerie, beispielsweise sagen wir die ersten 10 Jahre, bekommen und dann im Dialog mit der Person, die uns ihr Archiv anvertraut, dieses Archiv dann bearbeiten. Sprich, wir erschließen es, es wird in Teilen digitalisiert, Dokumente, es werden die Informationen in Daten, wir haben eine eigene Datenbank in unserer Datenbank erfasst und wir machen dazu dann natürlich auch Impulsforschung und versuchen es in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Und das ist immer einfacher, wenn wir Rückfragen stellen können. Also wer war beispielsweise eine bestimmte Person auf einer Fotografie oder worum ging es in dem folgenden Briefwechsel? Fehlen da vielleicht noch einzelne Dokumente, wo wir nochmal nachhaken können? Oder wenn wir sagen, von unserer Ordnung her würden wir Folgendes vorschlagen. Also etwas ist viel einfacher, wenn wir mit den Personen uns noch austauschen können, bevor sie sozusagen eben nicht mehr da sind und wir nicht mehr rückfragen können.
Ja, da könnte ich mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich oft Fragen oder das Thema Diskretion, was gar nicht so einfach zu umschiffen ist, oder?
Definitiv. Also gerade das Thema Diskretion spielt bei uns eine große Rolle. Wir arbeiten im Archiv nach mehreren gesetzlichen Rahmenbedingungen. Einerseits die EU-Datenschutzgrundverordnung spielt da eine große Rolle. Das Urheberrecht, aber auch das Persönlichkeitsrecht. Das hängt damit zusammen, dass wir ja sehr viele, ich sage mal, Betriebsgeheimnisse anvertraut bekommen. Kundenkarteien beispielsweise oder auch vertrauliche Geschäftskorrespondenzen und vieles mehr. Und selbstverständlich laden wir solche Dokumente nicht ungeschützt ins Internet hoch und sozusagen machen sie komplett öffentlich, sondern wer sich bei uns interessiert und ein berechtigtes Forschungsinteresse nachweist, da klären wir dann erstmal im Vorfeld, sind die Personen, um die es geht, die personenbezogenen Daten damit einverstanden, holen die Genehmigungen ein und dann machen wir dann natürlich sehr gerne auch das Archiv zugänglich. Aber es gibt eben ganz klare Regelungen.
Ja, 170 Bestände, habe ich gelesen, sind bei Ihnen, also von Galeristinnen, Kunsthändlerinnen, Kunstkritikerinnen, Kuratorinnen, Fachfotografen und weiteren Akteurinnen des Kunstmarktes. Wie sind die bei Ihnen organisiert? Ich nehme mal an, oder Sie haben es ja auch schon gesagt, ganz vieles ist digitalisiert, aber sicherlich nicht alles, oder?
Nein, also alles zu digitalisieren ist auch gar nicht unbedingt unser Ziel, sondern wir gehen so vor, dass wir uns die Bestände erst einmal anschauen und dann entscheiden, was macht Sinn, digitalisiert zu werden und anderes muss nicht unbedingt digital vorliegen. Also wir sammeln ja beispielsweise bei Galerien die eigenen Publikationen, die eigenen Einladungskarten und vieles mehr. Das wurde ja schon einmal veröffentlicht in dem Sinne, findet sich teilweise auch in Bibliotheken wieder. So etwas würden wir nicht digital digitalisieren. Hingegen sehr fragile Geschäftsunterlagen, teilweise auf Durchschlagpapieren, Kopierbücher, alte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Da ist es ganz wichtig, auch aus konservatorischen Gründen, das zu digitalisieren, damit es nicht immer im Original auch vorgelegt werden muss. Und von daher ist das bei jedem Bestand etwas anders, bei jedem Archiv. Und wir entscheiden immer fallbezogen, was digitalisiert wird und was nicht. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir ungefähr 30% unserer Archive erschlossen und in großen Teilen digitalisiert. Wir kriegen ja, man muss sagen, monatlich neue Archive, also 170 Archivbestände ist schon, sage ich, mittlerweile veraltet. Wir sind jetzt schon bei über 200, weil es eben rasant anwächst. Ja. Und dementsprechend müssen wir uns dann sozusagen die Arbeit einteilen und immer schauen, wie tief können wir jeden Archivbestand erschließen. Erstmal auf so einer mittleren Erschließungstiefe, wo wir beschreiben, was ist in den Akten drin. Das hilft ja bei der Recherche schon weiter. Und wer sich dann intensiv mit bestimmten Themen auseinandersetzen möchte, der kann ja das dann vor Ort machen und dann eben tiefer in die Akten einsteigen.
Ist es denn so, dass man als Privatperson einfach bei Ihnen Einsicht nehmen darf? Wie ist das Prozedere? Ich möchte jetzt mich in Ihren Beständen umschauen. Kann ich das so einfach?
Ja, also ich würde Ihnen empfehlen, entweder Sie rufen uns an und schildern, was Ihr persönliches Interesse ist, oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Wir haben einen Benutzungsantrag, den muss jede ausfüllen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also so viel Verwaltung muss sein. Und dann prüfen wir, ob es ein berechtigtes Forschungsinteresse gibt. Aber das kann auch ein privates Interesse sein. Also dass man sagt, ich bin auf der Spur eines Kunstwerks, was meine Großeltern erworben haben in der Galerie XY. Oder was in einem Auktionshaus wieder versteigert worden ist. Und dann überprüfen wir das, schauen, gibt es einen Bestand, der für Sie vielleicht von Interesse sein könnte. Und dann klären wir wieder die Rechte. Und dann können Sie auch zu uns kommen in den Mediapark und Einsicht nehmen. Oder aber Sie sagen, der Weg ist vielleicht zu weit nach Köln, was wir nicht hoffen, aber das kann ja manchmal sein. Dann unterstützen wir auch bei der Recherche und können auch mal das ein oder andere Digitalisat zur Verfügung stellen.
Okay. Aus welchem Bereich kommt denn die Klientel, die sich mit einem Vorhaben oder einem Anliegen bei Ihnen meldet?
Das ist sehr unterschiedlich, wobei wir festgestellt haben, wir führen in den letzten Jahren tatsächlich Statistik darüber. Und es sind sehr, sehr viele Provenienzforschende, die zu uns kommen, aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern, sowohl aus dem Kunsthandel als auch aus dem Museumsbereich. Das sind so die größten, sagen wir mal, Institutionen, die auf uns zutreten, aber auch eben private, die Fragestellungen haben, aber eben sehr häufig, wo es um die Klärung der Herkunft von Kunstwerken geht. Darüber hinaus kommen auch Forschende zu uns, die Werkverzeichnisse von Künstlern und Künstlerinnen erstellen, oder aber auch sehr viele kommen aus dem Bereich Qualifikationsarbeit. Das heißt, jemand promoviert oder schreibt seine Masterarbeit über ein bestimmtes Thema und recherchiert dazu bei uns vor Ort. Und auch Kuratorinnen und Kuratoren treten auf uns zu, die Ausstellungen zu bestimmten Themenfeldern organisieren und dann gerne Archivalien in der Ausstellung zeigen würden. Gerade auch großformatige Fotos und Ähnliches, die dann präsentiert werden. Da haben wir auch regelmäßig Besucherinnen.
Ich las, dass Sie bei Gründung, also 1992, das weltweit erste Spezialarchiv zur Geschichte des Kunsthandels waren. Gibt es denn mittlerweile weitere Archive dieser Art?
Das ist eine interessante Frage. Die habe ich letztens noch diskutiert mit jemandem. Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, dass wir bis heute zu in dieser starken Spezialisierung, wie wir sie haben, dass wir uns eben ausschließlich auf Kunstmarktakteure konzentrieren, dass es da keine vergleichbare Institution weltweit gibt. Selbstverständlich gibt es Institutionen, die auch Archive von Kunstmarktakteuren sammeln. Also die Bibliothek Kandinsky in Paris, das Getty Research Institute ist natürlich weltweit besonders bekannt, aber auch das RKD in Den Haag. Also es gibt natürlich verschiedene Institutionen, die auch in diesem Sammlungsbereich tätig sind. Aber diese ausschließliche Fokussierung darauf, würde ich weiterhin sagen, sind wir einzigartig.
Ja. Wie häufig sind denn internationale Anfragen?
Die kommen auch sehr häufig. Das sind dann Anfragen, die wir des Öfteren dann auch mit eigener Recherche unterstützen, weil eben die Anreise doch sehr weit ist. Wir haben sehr viele Anfragen aus dem US-amerikanischen Bereich und die dann teilweise auch den weiten Weg auf sich nehmen zu uns. Und das ist auch historisch sehr häufig gewesen, dass wir viele Rechercheanfragen aus gerade auch aus dem US-amerikanischen Forschungsbereich haben.
Mhm. Welche Fragestellungen beschäftigen Sie als Institut denn eigentlich immer wieder?
Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Also grundsätzlich, die Geschichte des Kunstmarktes bietet noch so viele Forschungsdesiderate, dass ich nur jeden und jede ermuntern kann, sich in diesem Bereich selbst nochmal tiefer einzuarbeiten und tätig zu werden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren neben diesem Feld Provenienzforschung, was ich ja schon kurz angesprochen habe, auch das Forschungsfeld Frauen im Kunstmarkt für uns besetzt oder stärker gemacht, weil wir festgestellt haben, nachdem ich meine Arbeit aufgenommen habe, haben wir so etwas wie ein zentrales Bestandsverzeichnis angefangen zu führen. Und dort haben wir festgestellt, wir haben deutlich weniger Archivbestände, die von Frauen gebildet worden sind. Und dann haben wir uns zunächst mal auf die Suche gemacht, woran könnte das liegen? Warum haben wir diese Archive nicht? Haben viele Gespräche auch geführt mit Frauen im Kunstmarkt und diese dann auch ermuntert, uns ihre Archivbestände anzuvertrauen. Und um die wir schon hatten, deutlicher und sichtbarer zu machen, haben wir dann einen wissenschaftlichen Blog ins Leben gerufen 2021, der heißt Women in the Art Market. Und dort veröffentlichen wir kurze Porträts über die verschiedenen Archivbestandsbildnerinnen, die wir haben, aber auch, was es aktuell an Forschungsbeiträgen gibt, wo Tagungen stattfinden, welche Bücher veröffentlicht werden. Und dann machen wir auch selber Rezensionen. Also es ist sehr breit aufgestellt, um über dieses Thema Frauen im Kunstmarkt zu informieren. Und dementsprechend machen wir dann auch immer wieder thematische Ausstellungen, die sich auf einzelne Akteurinnen konzentrieren. Wir hatten beispielsweise 2023/24 eine Ausstellung über Barbara Groß, eine Münchner Galeristin, die sich sehr, sehr früh für Künstlerinnen eingesetzt hat, schon seit den 80er Jahren. Und im nächsten Jahr, als kleine Vorschau quasi, machen wir eine Ausstellung zu Charlotte Zander, die Sammlerin für naive Kunst gewesen ist, die aber auch als Galeristin in München eine Zeit lang gearbeitet hat und später dann sogar ein eigenes Museum begründet und bis zu ihrem Tod geführt hat. Und deren Archivbestand haben wir auch, ein sehr großer, umfangreicher Archivbestand. Gerade sind wir dabei, den zu erschließen und zu erforschen, um dann im Herbst nächsten Jahres eine Ausstellung auch dazu zu machen. Also das heißt, wir versuchen auf verschiedenen Ebenen uns mit diesem Thema Frauen im Kunstmarkt noch intensiver zu beschäftigen.
Ja. Ihr Fokus bei all dem ist der Kunsthandel in der Zeitspanne vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Was waren in dieser Phase denn die ganz großen oder entscheidenden Entwicklungsschritte des Kunsthandels?
Ja, also es gibt natürlich immer bestimmte Regeln und Gesetze, nach denen der Kunstmarkt funktioniert. Und wobei man gar nicht sagen kann, der Kunstmarkt. Es gibt ja unheimlich viele Kunstmärkte, die miteinander vernetzt sind. Und ich würde auch sagen, es ist unterschiedlich, ob man jetzt globalisiert schaut oder eben auf die einzelnen Länder und ihre Märkte. Aber ganz interessant ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen durch die Zeit gehen und jetzt ins 19. Jahrhundert zurückschauen, dann entsteht ja das, was wir heute als modernes Galeriewesen kennen, so zum Ende des 19. Jahrhunderts in Paris, aber auch in London, dass es eben den Galeristen oder die Galeristin gibt, die sich für die zeitgenössische Kunst einsetzt, die versucht, Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern eine erste Ausstellungsmöglichkeit zu bieten und sie zu etablieren und bekannt zu machen. Da war ja jemand wie Paul Durand-Ruel oder Bert Wey, das waren frühe Galeristen und Galeristinnen, die sich eingesetzt haben. Und das etabliert sich dann als, wenn man so möchte, Distributionsform im Markt. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit immer wieder auch verändert.
Wann kamen die Auktionshäuser dazu?
Naja, die Auktionshäuser, die gab es ja schon lange und je nachdem, wenn es Sammlungen gab, die aufgelöst wurden, gab es auch mal zeitgenössische Kunst, die natürlich dabei war. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Knackpunkt war da 1973 die Scholl Auction, die es in New York gegeben hat, wo dann eben zeitgenössische Kunst einer großen Sammlung versteigert worden ist. Und das war ein großer Erfolg und das war, glaube ich, ein Punkt, wo gerade die großen internationalen Häuser verstärkt in das Auktionieren zeitgenössischer Kunst eingestiegen sind. Und das hat sich einfach sehr, sehr stark auch weiterentwickelt und auch diese Tendenz, dass Auktionshäuser, wenn man so möchte, vom Großhandelsunternehmen zum Einzelhandelsunternehmen sich auch entwickelt hat. Also früher waren es ja verstärkt die Kunsthändler, die auch im Auktionsmarkt eingekauft oder ihre Werke erworben haben. Und dann gab es immer mehr die Tendenz, auch jetzt, glaube ich, auch nochmal verstärkt seit der Jahrtausendwende, dass eben Privatkunden sozusagen in den Auktionshäusern verstärkt auch gekauft haben, neben dem Kunsthandel, neben dem Galeriesystem, eben auch bei Auktionshäusern. Und das ist schon eine Entwicklung, die man sehen kann, dass eben die Kunstauktionshäuser auch immer verstärkter an die Privatkunden direkt dann versteigern und dann so gesehen dann verkaufen. Und dann haben wir ja noch weitere Akteure, wie beispielsweise die Kunstmessen, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst. Da haben wir ja hier in Köln mit der Art Cologne eine der, man sagt ja immer, die Mutter aller Messen, weil es die erste Messe für moderne und zeitgenössische Kunst gewesen sei.
Ja.
Das ist einfach so, also sagen, als Plattform war das schon Innovationstreiber und dann gab es ab 1970 dann auch ja die Art Basel und das hat sich als Distributionssystem dann eben auch etabliert und als weiteres Feld, auf dem dann eben Galerien wieder für einen begrenzten Zeitraum an einem Ort ihre Kunst präsentieren und vermitteln und verkaufen. Und was natürlich den Markt sicherlich auch nochmal verändert hat, sind die ganzen Punkte der Digitalisierung.
Ja, das hat alles dann wahrscheinlich nochmal umgewälzt und neu beleuchtet und untereinander vernetzt, oder?
Genau, das glaube ich, kann man auf verschiedenen Ebenen sehen, dass das Thema Digitalisierung ganz stark auch Einfluss genommen hat auf Präsentation, auf Verkauf, auf Bewertung. Und es ist ja immer noch im Umbruch. Also was wird KI zukünftig für Möglichkeiten bieten? Das ist für uns natürlich jetzt auch nochmal interessant mit Blick auf das Archiv, weil wir so etwas auch uns vorstellen können, zu erproben, inwieweit uns das hilft, die Archivbestände zu erschließen, also zu erfassen. Wenn wir Digitalisate der historischen Unterlagen haben, inwieweit wir sie damit direkt auswerten, in eine Datenbankmaske übertragen können, das wollen wir erproben. Und das wird sich zeigen in der Zukunft, wie hilfreich das sein wird.
Ja. Frau Oberste Hettelberg, jetzt haben Sie uns einen wunderbaren Überblick verschafft über Ihr sehr interessantes, spannendes Aufgabenfeld. Jetzt kriegen aber auch Sie nochmal zum Schluss die beiden Fragen gestellt, die wir jedem Gast in diesem Podcast fragen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Tja, ich glaube, da haben vor mir schon einige darauf geantwortet, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man ja regelmäßig ins Museum geht, sich für eins zu entscheiden. Aber mit Blick auf die Tatsache, dass mich als Kind das so beeindruckt hat, dieses Zusammenspiel von Architektur, Kunst und Natur, faszinieren mich immer besonders Museen, wo man das auch wiederfindet.
Ja.
Also sei es das Kröller-Müller-Museum in Otterlo mit dem Skulpturenpark oder hier vor Ort ist die Museumsinsel Hombruch bei Neuss. Das sind spannende Orte oder auch jetzt noch relativ jung, das Kunstmuseum Schloss Derneburg, also wo man genau dieses Zusammenspiel von Skulpturen, Park, Architektur und Kunst und Ausstellungsprogramm hat. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und wo ich auch sehr viel Energie und Kraft schöpfen kann an solchen Orten.
Sehr schön. Und wenn ich Ihnen nun ein Kunstwerk schenkte, Sie können sich jedes aussuchen, das es auf der Welt gibt. Für welches würden Sie sich dann gerne entscheiden?
Tja, auch das eine ganz schön schwierige Frage.
Ja.
Aber ich glaube, ich würde mich für Ulrike Rosenbach, Art is a Criminal Action, entscheiden. Rosenbach war ja als Pionierin in der Medienkunst in Deutschland sehr aktiv und hat sich mit der Rolle der Frau in der Kunst und Frauenbildern beschäftigt und Fragen nach der weiblichen Identität. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das war ja eine Serie von Kunstwerken, die seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstand. Eine Fotomontage, wo sie sich selbst als, ich sag mal, Cowgirl mit gezücktem Colt neben Elvis Presley, der sozusagen aus einem Westernfilm in dieser Pose entnommen wurde und vorher durch niemand anderen als Andy Warhol bei seinen Double oder Triple Elvis in Szenen Siebdruck gesetzt worden ist. Und sie hat sich da rein montiert, wenn man so möchte. Und ich finde das eine ganz, ganz spannende Arbeit, auch mit Blick auf die Entwicklung der Kunstgeschichte.
Klasse. Frau Oberste Hettelbeck, wir danken Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Fragen.
Das war Folge 101 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.